Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Unser Thema, der Generationenwechsel in der Formel 1. Und Schmidi, da möchte ich dich zuallererst fragen, Daniel Ricciardo ist jetzt rausgeworfen worden bei Toro Rosso aus dem Red Bull-Kader sozusagen. Ich möchte dich da erstmal fragen, was glaubst du, waren die Gründe, dass er gehen muss und was sind auch die Gründe gewesen, dass er von seinem Weg abgekommen ist? Wir reden ja immerhin hier von einem achtfachen Formel-1-Sieger.
Ja, zunächst einmal die Gründe, warum er gehen musste. Ich meine, die Leistungen waren einfach nicht überzeugend. Er ist 25 Rennen für Toro Rosso gefahren, inklusive derer im letzten Jahr, hat 18 Punkte geholt, das war zu wenig. Er hat gegen Yuki Tsunoda nicht sonderlich brillieren können. Also eigentlich war Tsunoda meistens schneller, muss man sagen. Und bei ihm ist irgendwie die Uhr abgelaufen und es begann eigentlich, ja, wenn man jetzt gut zu ihm ist, muss man sagen, am Ende der Saison 21, Beginn 22. Er hat sich da mit diesen neuen Autos einfach nicht zurechtgefunden. Er ist ja auch bei McLaren schon ein Jahr vorzeitig aus dem Vertrag entlassen worden. Und es hat sich dann nach einer Denkpause von einem guten halben Jahr, hat sich das eigentlich nahtlos fortgesetzt. Also er hat nie wieder das Vertrauen gefunden. Es kann natürlich sein, ich meine, er war bei Red Bull ein Siegfahrer, er hat gegen Verstappen wahrscheinlich noch am besten abgeschnitten. Okay, zum damaligen Zeitpunkt war Verstappen natürlich auch noch nicht der Fahrer, der er heute ist. Aber egal, er hat eine starke Leistung gezeigt. Und dann kommt er halt erst zu Renault und dann zu McLaren, die ja zunächst keine Siegerteams waren. Und da probierst du es, es funktioniert halt nicht so, wie er sich es vorstellt. Und irgendwann glaubt man vielleicht selber nicht mehr an sich. Und das erleben wir eigentlich relativ häufig bei Leuten, die von Siegerteams kommen, in Teams gehen, wo es die irgendwo im Mittelfeld rumfahren. Und das war ja damals bei Renault und auch bei McLaren noch so. Und dann geht nach einem Jahr, irgendwie passiert da was, auch im Kopf. Und die kommen nicht mehr an ihre Leistungen ran. Das haben wir bei Kimi Räikkönen gesehen, das sieht man auch bei Valtteri Bottas.
Ja, Teamchef Christian Horner von Red Bull hat gesagt, ja, er findet das, er könnte sich das so erklären, die Autos, sie sind ein bisschen verwöhnt gewesen, sie sind Siegautos gefahren, dann wissen sie ungefähr, wie sich ein Auto anzufühlen hat und dann fahren sie etwas Schlechteres und dann wollen sie immer wieder aber dieses Gefühl haben und fahren das Ding nicht einfach schnell, so wie er es ja 2014 gemacht hat, als er Sebastian Vettel als amtierenden Weltmeister geschlagen hat.
Ja, absolut. Es war natürlich auch eine Saison. Ich glaube, der Vettel war ein bisschen demotiviert, weil er diese ganzen diesen Hybridantrieb nicht wollte. Die Autos wurden ja plötzlich von einer Saison auf die andere ziemlich träge, ziemlich langsam, viel schwerer natürlich. Und ich glaube, da fuhr bei Vettel auch im Kopf so ein bisschen die Bremse mit. Es hat sich ja dann gelegt, dass er zu Ferrari gegangen ist.
Kommen wir jetzt zu aktuelleren Themen. Kurzer Rückblick noch. Wir haben jetzt das erste Mal seit 2019, das hast du rausgefunden, nächstes Jahr wieder mindestens vier neue Fahrer im Feld. 2019 waren das Alex Albon, George Russell, Lando Norris und Antonio Giovinazzi. Bis auf Giovinazzi sind noch drei dabei und sind ja auch absolute gesetzte Fahrer, sogar Weltklassefahrer bei Russell und Norris. Und dieses Jahr hatten wir gar keinen Rookie zu Saisonbeginn, aber nächstes Jahr, da kommen richtig viele. Oliver Bearman, Jack Doohan, Liam Lawson, wenn er denn dann auch nächstes Jahr fahren darf, Andrea Kimi Antonelli und dann gibt es auch noch die Chance von Gabriel Bortoleto und Franco Colapinto. Und dann noch ein Isaac Hatcher, der wird immer so ein bisschen vergessen. Also was passiert da gerade in der Formel 1 mit den jungen Fahrern?
Naja, wie gesagt, bei einigen Älteren ist jetzt die Uhr abgelaufen. Kevin Magnussen zählt dazu. Wie gesagt, Valtteri Bottas wissen wir noch nicht, wie es da weitergeht, ob der bei Sauber bleibt. Aber meiner Ansicht nach, auch von seinen Leistungen her, ist er jetzt eher am Ende seiner Karriere. Sergio Perez könnte das auch bald blühen. Also da werden jetzt Plätze frei und es gibt halt sehr viele gute junge Fahrer und teilweise auch Fahrer, an die man gar nicht gedacht hat, wie zum Beispiel bei Franco Colapinto, der hat alle überrascht, inklusive Williams, die ihn ja ausgebildet haben, wie der da vorne mitfährt. Und ich glaube, da beginnt jetzt so langsam ein Umdenken. Es ist jetzt Zeit für einen Generationswechsel und ich glaube, nächstes Jahr, weil es auch das letzte Jahr eines bestehenden Reglements ist, ist vielleicht das Risiko am geringsten. Ja. Die meisten werden auf den Autos von diesem Jahr aufbauen, das heißt, es sind bekannte Größen. Da kann man nochmal einen Jungen reinsetzen. 26 wird es natürlich deutlich schwieriger, weil dann kommen komplett neue Autos, da zählt Erfahrung wieder mehr. Also ich würde mal sagen, deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, einen jungen Fahrer da zu engagieren.
Was erwartest du dir von Leuten wie Bearman, Antonelli? Die werden ja richtig hoch gehandelt. Also wir sprechen hier teilweise von vielleicht kommenden Grand Prix-Siegern oder Weltmeistern. Gerade Antonelli wird unglaublich gehypt.
Ja, also bei Antonelli ist der Druck sicher am größten. Ja, er hat ja die Formel 3 übersprungen, er ist ja dann gleich in die Formel 2. Die Saison ist okay, kann man sagen. Er hat jetzt keine Bäume ausgerissen, hat aber trotzdem schon 2 Rennen gewonnen. Also wenn das Auto mal passt für ihn, dann fährt er da vorne schon mit, hat, glaube ich, noch ein bisschen Probleme beim Reifenmanagement. Bei dem ist natürlich der Druck am größten. Ich meine, er fährt gegen George Russell, einen der Besten. Er fährt bei Mercedes, das Spotlight drauf. Die werden natürlich alle auf ihn schauen. Behrmann hat es ein bisschen einfacher. Er fährt bei Haas, also einem kleinen Team. Und er hat schon 2 Grand Prix hinter sich. Und die hat er, muss man wirklich sagen, also Ferrari da ins kalte Wasser geworfen zu werden und dann gleich 6 Punkte heimzufahren, nichts kaputt zu machen. Dann in dem Haas in Baku wieder das Gleiche, wieder Punkte. Also der hat schon gezeigt, dass er es kann. Für den ist die Formel 1 sicher nächstes Jahr schon vertrauter als für den Antonelli, egal wie viel der da in alten Autos getestet hat. Jetzt in Monza kam er ja im aktuellen Auto wenig zum Fahren durch den Unfall. Er wird in Mexiko nochmal drin sitzen und wird natürlich dann auch nach der Saison am Dienstag nach Abu Dhabi da einen der beiden Mercedes dort fahren. Aber trotzdem, das ist natürlich im Vergleich zu Behrmann nichts, der schon 2 Rennen hinter sich hat. Und bei Jack Doohan bin ich echt gespannt, weil der hat eigentlich die wenigste Erfahrung. Er macht natürlich auch Tests in alten Autos und er fährt das ein oder andere Freitagstraining. Der wird auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, vor allem weil es bei Alpine ja nicht so toll läuft. Und wenn man einsteigt in einem Auto, das schwierig ist, ist das natürlich schon für einen Neuling schon härter. Ja, er fährt natürlich gegen einen. Pierre Gasly hat unheimlich viel Erfahrung. Für den wird es sicher hart. Und wen haben wir da noch? Den Lawson. Der Lawson hat auch schon 5 Grand Prix hinter sich, hat sich da auch bewährt, hat gleich mal Punkte gemacht in Singapur letztes Jahr. Also ich glaube, und jetzt auch mit diesen 6 Rennen, der kann sich da richtig einleben und der wird nächstes Jahr, für mich ist der da gesetzt. Also vielleicht sogar geht er noch eine Stufe höher zu Red Bull. Man weiß ja nicht, was da passiert mit Perez.
Ja, er hat letztes Jahr ja so ein bisschen wie Kai aus der Kiste gute Leistung abgeliefert bei Toro Rosso gegen Yuki Tsunoda, hat einmal auch gepunktet in Singapur und ist da so ein bisschen wieder aus der Versenkung aufgetaucht, weil er die Chance bekommen hat, ein bisschen wie Colapinto, weil wenn wir uns jetzt nur an Statistiken festhalten und auf die Formel-2-Ergebnisse gucken, das haben wir ja schon öfters gemacht, Tabellenplätze sind nicht das Einzige, weil Oliver Behrmann aktuell 13. in der Fahrerwertung, da gibt es Stimmen im Fahrerlager, die sagen, hätte der das Jeddah-Rennen nicht gehabt, wäre er vielleicht nächstes Jahr gar nicht in die Formel 1 aufgestiegen. Also diese Serie Formel 2 ist unheimlich schwierig zu lesen und Franco Colapinto haben wir ja auch Unrecht irgendwo getan. Ja. Wir dachten, ja, das ist ein Argentinier, solide, aber der lag bis er in Monza aufgestiegen ist, sogar vor Antonelli,
ja, der Fahrerwertung. Also es muss das Timing stimmen, das sehen wir immer öfter. Also wie gesagt, bei Behrmann hat es natürlich 100%ig gepasst. Und bei Lawson eigentlich auch. Der kam einfach unverbraucht da rein, hat sich quasi über Nacht erfahren, dass er fahren muss, weil sich Ricciardo verletzt hat. Und das Auto war letztes Jahr ordentlich, man konnte damit in die Punkte fahren, er hat es auch genutzt. Das ist immer, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort ist.
Da komme ich dann auf Mick Schumacher zu sprechen, weil wir haben einige Fahrer, die auch mal pausieren mussten, wie Oscar Piastri, Esteban Ocon war mal ein Jahr raus und Mick Schumacher ist jetzt auch 2 Jahre raus. Der kam natürlich bei Haas unter anderen Umständen in ein Team, das an einem ganz anderen Zeitpunkt war. Auch mit Nikita Mazepin hatte er auch keine Benchmark als Teamkollegen.
Ja, und wie gesagt, es ist ganz, ganz gefährlich, wenn man 2 Jahre draußen ist. Also ein Jahr geht noch, hat ja auch Piastri nicht geschadet. Aber Piastri, und das aus der heutigen Sicht muss man sagen, er hat da alles richtig gemacht, natürlich mit Hilfe von seinem Manager Mark Webber. Die haben sofort erkannt, wenn wir jetzt noch ein zweites Jahr aussetzen, und Alpine konnte ihm ja nichts anbieten, keinen Rennsitz quasi, dann landen wir vielleicht nirgendwo. Unter Umständen wäre Piastri nie ein Formel-1-Fahrer geworden, wenn er bei Alpine geblieben wäre und er hätte dort noch ein Jahr Reservefahrer oder Simulatorfahrer spielen müssen. Also die haben da absolut alles richtig gemacht. Und wir sehen es ja auch an Drugovic, der ist jetzt 2 Jahre draußen, von dem redet keiner mehr. Mick Schumacher ist 2 Jahre draußen. Natürlich, viele wollen ihn dann wieder in die Formel 1 schreiben, aber im Endeffekt, wenn man die Bühne nicht hat, oder das Schaufenster nicht hat, um zu zeigen, und das Schaufenster muss natürlich in der Formel 1 sein, zu zeigen, was man kann, wird man vergessen. Also ein Jahr kann man noch überstehen, als Rookie, als junger Fahrer, 2 Jahre ist schon zu viel.
Ein anderer Fahrer, der da auch jetzt vergessen wurde, ist, habe ich mir aufgeschrieben, Theo Pourchaire, ja. Eigener Sauber Junior, letztes Jahr Meister geworden, hat jetzt in der IndyCar versucht, Fuß zu fassen, wird wahrscheinlich auch keinen Platz mehr in der Formel 1 bekommen. Robert Schwarzmann war mal als großes Talent gehandelt, der hat auch den vierten und zweiten Platz in der Formel 2 belegt, der durfte zwar einzelne Testfahrten machen, freitags auch schon jetzt dieses Jahr, aber der wird wahrscheinlich auch nie einen Platz bekommen, so wie es aktuell läuft. Und das zeigt ja einfach, dass die Fahrer, wenn sie kommen, dass sie dann auch in genau dem richtigen Moment im richtigen Auto sitzen müssen, weil sonst, oder auch die Chance bekommen müssen, dass ein Platz frei wird und bei 20 Autos und wir haben noch Guanyu Zhou, der Paydriver ist, da geht dir ja die Zeit aus im Endeffekt. Und ja. Davor haben wahrscheinlich auch Gabriel Bortoletto und Franco Colapinto Angst.
Ja, absolut. Für die zwei wird es wirklich, obwohl sie wirklich gute Leistungen bieten, Bortoletto in der Formel 2, er führt ja jetzt mit 4,5 Punkten vor Hatscher. Es ist noch ein Rennen zu fahren, der könnte erst auf Anhieb Meister werden. Und Colapinto fährt da in der Formel 1, geigt da richtig gut auf. Wenn der keinen Anschlussvertrag kriegt oder Bortoletto dann irgendwo bei McLaren nur Reservefahrer ist und er wird es für die nächsten zwei Jahre sein, weil es ist klar, Piastri und Norris haben langfristige Verträge und bei Williams ist es genauso, Sainz und Albon. Also Colapinto wird bei seinem Team quasi nicht unterkommen in den nächsten zwei Jahren, außer einer bricht sich da einen Fuß. Und das Gleiche trifft eben auch auf Bortoletto zu. Deswegen ist es für die ganz, ganz wichtig, dass sie eigentlich nächstes Jahr schon den Absprung schaffen, und zwar in die Formel 1.
Da kommen wir dann auch zu den Teamakademien, wie sie die Fahrer ausbilden sozusagen. Sie bilden Fahrer aus und im Endeffekt haben sie gar keinen Platz. Aston Martin hat Drugovic, Stroll ist sowieso gesetzt, weil er der Sohn ist, Alonso über jeden Zweifel erhaben fahrerisch. Und dann haben wir nur Mercedes hat jetzt Antonelli ganz, ganz früh schon aufsteigen lassen, wobei, wenn Hamilton nicht gegangen wäre.
Wäre da auch nichts gegangen. Also ich meine, das ist das Timing. Da muss man ja auch Glück haben, dass der Hamilton zu Ferrari geht. Dann hat man natürlich noch gehofft, eine Zeit lang, man kriegt den Verstappen. Hat sich dann nicht bewahrheitet oder es ging halt einfach nicht. Und dann war natürlich der Fahrermarkt leergefegt. Und dann war die logische Lösung, jetzt geben wir mal dem Jungen eine Chance. Red Bull hat mit Verstappen Erfolg gehabt. Vielleicht gelingt uns das Gleiche mit Antonelli.
Ja, die Fahrer sind top ausgebildet in den Akademien. Und trotzdem wird es dann schwierig, weil sie sich dann nicht mal frei auf dem Fahrermarkt bewegen können. Audi wird wahrscheinlich auch sich die Leistung von Bortoletto und Colapinto angeschaut haben. Für die wird es aber schwierig. Sie wollen nämlich nicht nur ausleihen, was ja verständlich ist in deinen Augen.
Ja, also ich meine, natürlich, sowohl McLaren als auch Williams haben Sauber oder Audi angeboten, sie könnten Bortoletto oder Colapinto haben, aber sie reden natürlich von Ausleihen und da spielt natürlich Audi nicht mit. Also das ist auch klar, jetzt stellt man sich mal vor, der Bortoletto wird da genommen, fährt zwei super Saisons und dann Ende 2026 kommt plötzlich der McLaren um die Ecke, sagt, wir wollen den wieder, weil, keine Ahnung, Piastri geht dorthin oder Norris geht dahin. Das geht nicht. Also das macht ein Team wie Audi natürlich nicht mit und sie haben da auch einen Punkt und es gibt da schon Gespräche. Auch natürlich Alonso weiß das, er ist ja im Management von Bortoletto mit drin, der weiß ganz genau, wenn er jetzt, wenn McLaren auf diesen Vertrag pocht und sagt, nee, er kann da fahren, aber eben nur als Leihgabe und Audi sagt nein, dann wissen die ganz genau, dann kann das mit Bortoletto das Gleiche passieren, was mit Drugovic passiert ist. Also am Ende wird man sich da vermutlich dann, wenn sie es denn wirklich wollen, schon einigen und sagen, okay, der gehört jetzt uns.
Was spricht denn gegen Bortoletto bei Audi?
Eigentlich gar nichts. Meiner Ansicht nach, der fährt eine super Formel-2-Saison, der gewinnt, wenn er gewinnen muss und er holt das Maximum raus, wenn es eben mal nicht geht. Es erinnert mich so ein bisschen an die Saison von Felipe Drugovic. Allerdings muss man sagen, Drugovic war bereits in seinem dritten Jahr, der Bortoletto macht das in seinem ersten und für 19 Jahre fährt der unheimlich gut, also unheimlich überlegt und er macht wenig Mist, ist selten in Unfälle verwickelt, also der hat eine Zukunft, glaube ich, und man sollte es probieren. Wie gesagt, wenn nicht nächstes Jahr, wann dann? Nächstes Jahr ist es eigentlich, das ist kalkuliertes Risiko, während es vielleicht 26 ein viel, viel höheres Risiko wäre, mit einem Jungen anzufangen.
Und man hätte ja mit Hülkenberg die erfahrene Karte eben. Im Team, die weiß ungefähr, wie die Formel 1 abläuft. Für viele ist es vielleicht erklärbar, dass die Fahrer so gut abschneiden, wenn sie top ausgebildet werden. Und wir hatten ja auch schon oft die Gespräche, ja, früher haben Fahrer länger gebraucht. Auf der anderen Seite, gute Fahrer setzen sich immer durch, weil mein Gegenargument ist, früher der Alonso oder so, der ist ja bei Renault eine ganze Saison Testfahrer gewesen, hatte schon ja Erfahrung, dass der dann gut vorbereitet reinkommt, dass die Fahrer die sind effizienter vorbereitet? Oder was sind so die Unterschiede gegenüber vor 20, 25 Jahren, wenn die Jungen reinkommen in die Formel 1?
Ja, früher hat sich natürlich keiner darum gekümmert. Man hat sich die angeschaut, was machen die in der Formel 3, Formel 2? Und dann hat man gesehen, oh, okay, ist gut, den holen wir uns mal. Aber der wurde jetzt nicht auch in den kleineren Formeln auf dieses Ziel Formel 1 hin vorbereitet. Und heute, das ist ja nicht nur, dass sie dann im Simulator sitzen oder alte, 2 Jahre alte Formel 1 Autos fahren, die werden ja auch von der Fitness her überwacht, die werden überwacht, wie sie sich in der Öffentlichkeit geben. Da schaut man, wie gehen die mit Druck um, eben auch wenn außerhalb des Cockpits, ist ja nicht nur Rennen fahren, die dürfen an den Briefings teilnehmen, die hören natürlich, was die erfahrenen Piloten da sagen, das gab es ja früher alles gar nicht. Irgendein Formel-2-Fahrer, der wurde mit Sicherheit nicht bei Williams oder bei McLaren eingeladen, da mal ein Briefing zuzuhören. Ja, und die kamen natürlich dann relativ frisch da in die Formel 1 und mussten sich da erstmal durchsetzen. Und es hat eben 2, 3 Jahre vielleicht gedauert, bis sie dann drin waren. Und jetzt ist es halt, die sind eigentlich noch keine Formel-1-Fahrer, sind es aber schon, weil sie eben so viel mitkriegen durch diese gezielte Vorbereitung.
Es gab auch andere Fahrer, die gezielt vorbereitet wurden. Die haben dann nicht das Niveau erreicht. Das ist zum Beispiel Lance Stroll oder auch Guanyu Zhou. Zhou ist für dich ja sowieso, können wir ja sagen, der ist wahrscheinlich raus. Damit verliert die Formel 1 ja nicht so einen alten Fahrer, weil wir haben ja noch ein paar Alte in der Formel 1. Wir reden ja die ganze Zeit nur von den Jungen. Perez, Magnussen, Ricciardo. Perez könnte ja noch rausfallen. Aber wir haben ja noch die ganz Alten, Alonso und Hamilton. Also
und Hülkenberg müssen wir auch noch
und schon. Und Hülkenberg, ja klar. Hülkenberg, ja. Sorry, ganz vergessen, der ist ja auch 37 geworden. Also im Endeffekt dann so das Klassische, Erfahrung kann man dann doch nicht kaufen und Qualität, die nimmt dann einfach nicht ab bei solchen Spitzenfahrern.
Ja, und ich finde es ja auch gut, dass eine Mischung da ist. Also nur junge Fahrer wäre auch langweilig. Also es gab ja immer diesen Mix in der Formel 1 und schon seit 1950 kann man sagen. Ja. Und das macht die Formel 1 eben auch aus. Die Leute wollen sehen, wie einer, der 43 ist, wie Alonso da gegen die jungen Löwen fährt, die 21 sind. Also, und wie gesagt, solange sie Leistung bringen, bei Alonso ist das der Fall, bei Hamilton ist das der Fall, wird man die auch nicht rauswerfen. Und ich meine, gerade die zwei sind auch Figuren, die den ganzen Sport mittragen. Also man sieht das ja auch, wenn sie ankommen im Fahrerlager am Donnerstag. Den meisten Trubel gibt es natürlich um Hamilton, egal wo der fährt. Also nicht um Verstappen oder irgendwelchen oder einen Norris. Die meisten Fotografen sind immer da, wenn Hamilton auftritt. Natürlich, er ist dann ja am Donnerstag meistens ein bisschen spektakulär gekleidet. Das hilft noch dazu. Und auch bei Alonso ist es so. Also wenn der ankommt, dann weiß man, jetzt kommt einer von den Königen hier.
Ja, die Staffelübergabe ist so ein bisschen vorbereitet. Der Generationenwechsel ist eingeleitet. Glaubst du, die Formel 1 ist bei den Fahrern in guten Händen? Wir hatten ja auch teilweise Jahre, wo wir gesagt haben, das Niveau ist vielleicht nicht so hoch. Mittlerweile, wenn wir sagen, Bottas ist nicht mehr auf der Höhe, ich meine, der Mann hat auch einige Rennen gewonnen, oder Ricciardo.
Ja, nee, also das muss man schon, klar, ist Bottas zählt immer noch zu den 20 Besten im Moment, aber wie gesagt, er ist eher jetzt am unteren Ende, weil auch da wahrscheinlich die Motivation fehlt. Im Moment haben wir eigentlich nur einen, wo man wirklich zweifeln muss, ob der Formel-1-Format hat, das ist Joe. Der fing sehr gut an, wird auch von vielen Leuten bei Sauber bestätigt. Seine erste Saison war gut, da hat man wirklich gedacht, wenn der sich jetzt weiterentwickelt, wird er besser als alle gedacht haben, also so Colapinto-mäßig, aber er hat sich eben nicht weiterentwickelt. Auch das gibt man bei Sauber mittlerweile zu. Im Moment ist komplettes Vertrauen weg, deswegen hängt er auch noch teilweise immer eine halbe Sekunde hinter dem Bottas her, der ja schon Vorletzter ist. Also.
Und zum Abschluss, wenn ich dich dann nochmal fragen darf, nächstes Jahr dann nochmal richtig viel los für dich, wenn dann die ganzen jungen Fahrer kommen. Wie sehr freust du dich darauf, dass da dann jetzt frisches Blut reinkommt? Was ist so deine Erwartungshaltung dann für nächstes Jahr?
Also ich freue mich schon drauf, weil wir eben jetzt in den letzten Jahren relativ wenig Bewegung auf dem Fahrermarkt hatten. Wir hatten ja, glaube ich, dieses Jahr, das gab es, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Formel 1, es gab überhaupt keinen Fahrerwechsel. Alle blieben am gleichen Ort. Also nicht mal unter den Teams hat man gewechselt. Also insofern tut es jetzt schon mal ganz gut. Und ich glaube, also natürlich, wir sind, glaube ich, alle am meisten gespannt auf Antonelli und Mercedes. Das ist natürlich die Kombination, die man sich irgendwo mal wünscht. Ein junger Angaser, von dem viele sagen, das ist vielleicht der nächste Weltmeister in einem richtig guten Auto. Also das wird sicher eine ganz, ganz starke Nummer werden. Jetzt Behrmann fährt bei Haas sicher da im Mittelfeld mit. Auch auf den wird man schauen. Wobei bei Behrmann ist es halt auch so, ja, dem sein Ziel ist es sicher, irgendwann mal zu Ferrari zu kommen. Er ist ja Mitglied der Ferrari Fahrerakademie. Bloß da ist ihm auch die nächsten 2 Jahre alles dicht. Ne? Also das, der muss jetzt sicher mal 2 Jahre im Haas fahren. Und ob dann noch ein Platz für ihn frei ist, dann kommt vielleicht irgendwie ein neuer Superstar, den sich dann Ferrari ausgeschaut hat. Das weiß man eben nicht. Das ist eben, wie gesagt, am Timing liegt alles. Also man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, selbst wenn man es dann in die Formel 1 geschafft hat. Man muss dann auch im richtigen Team sein. So wie bei Piastri. Wenn Piastri irgendwo anders hingeht, also statt zu McLaren, dann schaut er vielleicht gar nicht so gut aus.
Ja, Piastri, du hast ja ein Interview mit ihm gehabt, da hat er gesagt, ja, 2023 waren wir am Anfang ganz hinten, jetzt fahren sie um Siege. Anfang 2023 war Alpine noch besser, da hat jeder gedacht, was hat denn der jetzt für einen Move gemacht? Mittlerweile reden wir davon, wenn das Auto passt nächstes Jahr auf dem Niveau bleibt, dann ist er einer der WM-Favoriten. Also da sieht man auch, wie schnell sich alles drehen kann. Ich bin auch ganz gespannt auf Antonelli, vor allem mit dieser, er ist Italiener, die Italiener kriegen jetzt endlich mal wieder ein großes Talent in die Formel 1. Da bin ich auch gespannt, wenn er sich gut entwickelt, ob dann nicht doch irgendwann mal die magische Ehe zustande kommt mit Ferrari, weil das wäre ja natürlich für die Formel 1 mit das Beste überhaupt. Ja.
Was sicher auch noch interessant wäre, man weiß ja jetzt nicht, was bei Red Bull und Toro Rosso im nächsten Jahr passiert. Christian Horner hat gesagt, wir ziehen am Ende des Jahres nochmal Bilanz, schauen uns die Leistungen an und dann entscheiden wir, wer wo fährt. Ich meine, das spricht schon dafür, dass ich Perez da vielleicht dann doch jetzt noch Gedanken machen muss. Ja, ich glaube, die ganze Nummer, man wollte ihn ja schon in der Sommerpause eigentlich rauswerfen, das ging nicht. Ich glaube, der Hauptpunkt war, weil es vertraglich einfach nicht gegangen ist. Okay. Ja. Man hat dann halt im Nachhinein erzählt, ja, wir wollten dem Vertrauen schenken, um ihn nochmal zu motivieren, weil wir brauchen ihn ja als Punktesammler. Er hat im Moment, hat er glaube ich 43% der Punkte von Verstappen gesammelt. Ich würde mal behaupten, und das wäre mal gut, wäre mal interessant herauszufinden, das würde fast jedem anderen Fahrer da im Feld genauso gehen. Der Red Bull ist einfach seit Barcelona letzten Jahres, wurde der immer schwieriger zu fahren. Ja, er hat zwar letztes Jahr noch alle Rennen gewonnen, aber es wurde halt immer schwieriger. Und seitdem baut Perez im Vergleich zu Verstappen immer mehr ab. Und das würde vielen so gehen. Und ich würde ganz gerne mal wirklich so einen Liam Lawson dann da drin sehen. Und dann wird man auch mal sehen, vielleicht ist der Perez gar nicht so schlecht, wie ihn jetzt viele machen. Ja? Weil einfach der Verstappen so gut ist.
Hast du da nicht Sorge, dass man dann so einen jungen Fahrer dann direkt verheizt? Das ist immer auch so mit Antonelli, großer Hype. Du kannst natürlich auch so einen jungen Menschen verbrennen. Die sind natürlich vom Mindset anders aufgebaut. Ja. Das ist ja auch eine Gefahr, gerade wenn ich neben Max Verstappen im Auto sitze. Er hat ja bis auf Ricciardo dann Gasly, Albon, jetzt Perez. Also die sehen ja dann alle kein Land und wir reden hier von Grand Prix-Siegern oder Top-Fahrern.
Ja, also bei Red Bull war das ja schon immer egal. Ja. Also da zählt einfach das Leistungsprinzip, da wird nicht lange gefackelt, der muss halt dann da fahren und wenn er die Leistung nicht bringt, kommt im nächsten Jahr ein anderer. Aber natürlich, ein Antonelli kann nächstes Jahr bei Mercedes verheizt werden, wenn das Auto vielleicht auch ein bisschen schwierig zu fahren ist. Und wir sehen ja, wie gut der Russell gerade auf eine Runde ist im Qualifying, ist ja klar besser als Hamilton in diesem Jahr. Dann kann das so ein junger Fahrer schon so ein bisschen mit runterziehen, weil der dann plötzlich sagt, ja, vielleicht bin ich dann doch nicht so gut. Ja. Da kommt dann vielleicht das böse Erwachen, wenn man dann mal gegen einen richtig guten fährt. Und wie gesagt, Russell zählt bestimmt zu den Top 5, die da rumfahren. Und der Verstappen ist wahrscheinlich der Beste. Und jeder, der gegen Verstappen fährt, wird sich gegen ihn schwer tun. Wenn das Auto mal passt, dann ist es ja nicht so schlecht. Das haben wir in Baku gesehen. Da hat sich Verstappen ein bisschen mit der Abstimmung vertan. Der Perez fuhr an der Hinterachse ein bisschen höher. Das war ein bisschen weicher, die Hinterachse. Und das Auto hat trotzdem noch ganz ordentlich Abtrieb geliefert. Und plötzlich lief es bei ihm. Er war sowohl im Training als auch im Rennen schneller. Das soll jetzt nicht heißen, wenn das Auto leicht zu fahren ist, wäre er immer schneller als Verstappen. Aber er wäre sicher näher dran. Ja, bloß mit dem Auto, was Red Bull zurzeit hat und so, wie man es fahren muss, auf den meisten Strecken, schaut der Perez halt manchmal relativ schlecht aus.
Ja, liebe AMS F1-Fans, ich würde gerne von euch wissen, wie ihr die Sache seht mit den vielen neuen jungen Fahrern, die in die Formel 1 drängen. Auch nochmal das Thema Sergio Perez. Glaubt ihr, er sitzt nächstes Jahr noch im Auto oder sollte er jetzt rausgeschmissen werden? Wie seht ihr denn seine Leistungen? Ihr habt es jetzt von Schmidi gehört, er sagt, das liegt nicht nur an ihm, das liegt auch vor allem am Auto. Schreibt das gerne mal alles in die Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Servus.